You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ich begrüße euch zu den Antifa-News auf Radio Korax bei Frapo und im Pi-Radio. Wir wollen in dieser Ausgabe der Antifa-News noch einmal einen Blick auf die Situation in Cottbus werfen. Außerdem wollen wir einen Vortrag ankündigen, der heute Abend hier in Halle stattfinden wird. Zu diesen Programmpunkten herzlich willkommen. Die brandenburgische Stadt Cottbus ist in den letzten Wochen vermehrt in die Schlagzeilen geraten. Der Grund für diese Schlagzeilen sind gewalttätige Übergriffe. In zahlreichen Zeitungsartikeln ist davon zu lesen, dass es in Cottbus immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Ausländern und Deutschen gegeben habe. Dazu kommt, dass ein Bündnis mit dem Namen Zukunft Heimat Demonstrationen organisiert. Demonstrationen, die sich gegen den Zuzug von Geflüchteten richten. Vor anderthalb Wochen, am vorletzten Samstag, sind einem solchen Aufruf etwa 1500 Menschen gefolgt. Die kommunale Politik reagiert auf diese Gemengelage, indem sie eine Überforderung mit der gegenwärtigen Situation konstatiert und verhängt einen Zuzugsstopp für Geflüchtete. Ein Korrespondent des FSK, der selbst in Cottbus lebt, beschreibt, wie er die Situation in Cottbus wahrnimmt.
Cottbus ist eine Stadt, in der es seit langem eine sehr aktive Nazi-Szene gibt und ist die Stadt in Brandenburg, in der es zurzeit die bestorganisierte, verankertste, militanteste Nazi-Szene des Landes gibt. Und tatsächlich ist die Situation deswegen besonders bedrohlich, weil diese militante Nazi-Szene es geschafft hat, ein Klima der Angst zu verbreiten, dass linke, demokratische Stimmen in Cottbus nicht mehr artikuliert werden, die Leute sich sehr zurückziehen, sehr vorsichtig sind damit, wie sie öffentlich auftreten. Das hat zum Resultat, dass in der aktuellen Situation die Erzählung, die ganze Stadt Cottbus hätte Angst vor gewalttätigen Flüchtlingen, die sich an einigen Auseinandersetzungen mit Beteiligung von Flüchtlingen, die es gab. Ja, es sind natürlich auch viele jugendliche Flüchtlinge in Cottbus. Es gibt Auseinandersetzungen, an denen halt auch jugendliche Flüchtlinge beteiligt sind. Und da gab es in letzter Zeit zwei. Jetzt ist die Erzählung seitens des rechtsnationalistischen Bürgermobs, des rassistischen Bürgermobs, seitens der Nazis und halt auch mittlerweile der städtischen Verantwortlichen. Die Stadt wäre überfordert, die Menschen hätten Angst vor den gewalttätigen Flüchtlingen und alle Stimmen, die was anderes sagen, trauen sich nicht, was zu sagen. Andere Positionen sind vor Ort derzeit kaum präsent, eben weil die Leute Angst haben vor dieser massiven Gewalt der rechten Szene. Und was man halt vielleicht ganz kurz noch ergänzen muss, irgendwie hinsichtlich dieser Geschichte von wegen der Überforderung. Cottbus ist eine Stadt von um die 100.000 Leuten, in die halt in den letzten 3 Jahren im Zuge der ganzen Migration um die 8.000 Flüchtlinge, Asylbewerberinnen zugezogen sind. Das wird jetzt als die große Überforderung verkauft und die rechte Gewalt als Reaktion darauf dargestellt. Was man sagen muss, die Angriffe, die militanten Proteste gegen die Unterbringung von Flüchtlingen, die gingen los. Da sind ein paar hundert Leute in der Stadt angekommen.
Schon im Jahr 2015 war es immer wieder zu rassistischen Angriffen in Cottbus gekommen, etwa als die Polizei eine Notunterkunft für Flüchtlinge gegen einen rassistischen Mob verteidigen musste. Immer wieder gab es flüchtlingsfeindliche Demonstrationen und Kundgebungen, angemeldet von verschiedensten rechten und rechtsextremen Gruppierungen. Schon zu diesem Zeitpunkt ist der Alltag in Cottbus für Geflüchtete von einer permanenten Bedrohung gekennzeichnet. Geflüchtete berichten von täglichen Pöbeleien, verbalen und körperlichen Angriffen. Diese Bedrohungen hatten in einem Fall tödliche Folgen. Im April 2017 ist eine ägyptische Austauschstudentin von einem Auto überfahren worden, dessen Fahrer die schwer verletzte Frau noch am Tatort rassistisch beleidigte. Die junge Frau aus Ägypten ist dann im Krankenhaus an den Folgen dieser Verletzungen gestorben. In der Silvesternacht 2017-2018 hat die rassistische Gewalt in Cottbus einen erneuten Höhepunkt erreicht. Eine 6-köpfige Neonazi-Gruppe hatte da 3 afghanische Flüchtlinge vor ihrer Unterkunft brutal angegriffen. Die Überfallenen wurden teils schwer verletzt, einer erhielt einen Kieferbruch. Später kam heraus, dass die an der Unterkunft anwesende Sicherheitsfirma nicht eingeschritten war und den Angreifern zur Flucht verholfen hatte. Dass es in Cottbus auch Vorfälle gegeben hat, bei denen junge Geflüchtete Gewalt ausgeübt haben, ist keine ausreichende Erklärung für die Zunahme an rechter Gewalt. Die hat es auch gegeben, bevor es einen vermehrten Zuzug nach Cottbus gab, und Rassisten vertreten eine Ideologie der Gewalt, die unabhängig vom tatsächlichen Verhalten ihrer Opfer besteht. Dennoch sieht Markus Klein, Geschäftsführer der brandenburgischen Gemeinwesenberatung Demos, infrastrukturelle Probleme in Cottbus als einen Aspekt der jetzigen Situation.
Die Probleme, die in Cottbus schon sozusagen vorher sichtbar waren, die waren bekannt. Also das liegt sozusagen, denke ich, so auf zwei grundsätzlichen Ebenen. Einerseits gab es ganz klare strukturelle Probleme, die damit zusammenhängen, dass im Vergleich zu anderen Brandenburger Städten überproportional viele Flüchtlinge nach Cottbus kamen, nachdem sie einen Status hatten und somit Regelsysteme überlastet wurden, wie zum Beispiel Schule, Jugendsozialarbeit, aber auch Sicherheitsorgane. Ich denke, das kann man ganz konkret beschreiben. Also es fehlen in Cottbus und es fehlen in Cottbus noch immer Schulplätze. Und das ist ein ganz konkretes Problem, das auf das Cottbus auch immer wieder aufmerksam gemacht hat. Dann wurde auch nicht Jugendsozialarbeit oder Angebote nachgebessert beziehungsweise nochmal nachgesteuert, indem man mehr Stellen zur Verfügung gestellt hat, was dazu führt, dass die Jugendsozialarbeiter damit neuen Aufgaben konfrontiert waren, die auch sehr komplex waren, weil die Fragen nicht nur die Jugendlichen betroffen hat, sondern da hing da manchmal auch eine ganze Familienhilfe noch mit dran und dann sind viele Dinge dann auch liegen geblieben oder konnten nicht bewerkstelligt werden.
Wenn Markus Klein die überlastete soziale Infrastruktur als Teil der Konfliktlage in Cottbus beschreibt, so muss ergänzt werden, auch dieses Problem besteht nicht erst seit vermehrt Flüchtlinge auch in Cottbus ankommen. Die Verschuldung der Kommunen ist ein Prozess, der seit Jahrzehnten fortschreitet. Seit Anfang der 2000er Jahre werden Mittel für Sozialarbeit und kulturelle Einrichtungen gekürzt. Seitdem wird soziale Infrastruktur immer mehr privatisiert. Auch wenn er der Überlastungsthese widerspricht, sieht auch unser Korrespondent aus Cottbus solche strukturellen Probleme, die die Konflikte in Cottbus verschärfen.
Was tatsächlich nicht stattgefunden hat, womit man sich nicht auseinandergesetzt hat, ist, das ist natürlich auch eine Stadt mit großen sozialen Problemen. Ja, das ist im Braunkohlerevier, eine Stadt, die als Industriestadt von der Braunkohle gelebt hat und auch zu großen Teilen immer noch lebt. Und mit den ganzen industriellen Umwälzungen der letzten 30 Jahre natürlich die entsprechenden Probleme hat. Und man muss halt sagen, was da passiert ist, ist natürlich, dass die Flüchtlinge in der Regel, sage ich mal, in Quartiere gekommen sind, wo halt viel Arbeitslosigkeit, viel Gewalt, viel Alkoholismus und so weiter durchaus schon am Start waren. Und man hat sich nie damit auseinandergesetzt, seitens von Landesinstitutionen als auch seitens des Landes, was passiert hier eigentlich, welche sozialen Probleme entstehen, beziehungsweise welche sozialen und politischen Probleme haben wir, wenn wir in, sag ich mal, Armutsviertel mit Gewaltkulturen, mit rechter Feder und so weiter eine Bevölkerung reinbringen, die halt auch, sag ich mal, über begrenzte finanzielle, ökonomische, soziale Ressourcen verfügt. Und wie kann man das Ganze auflösen bzw. moderieren, welche sozialen Maßnahmen, welche repressiven Maßnahmen etc. braucht es in der Stadt.
In einer solchen Situation ist es der Neonazi-Szene in Cottbus gelungen, in vielen Bereichen des städtischen Lebens wirkmächtig zu agieren.
Wir haben es halt zu tun mit einer Neonazi-Szene, die es geschafft hat, sich kulturell in den Fanstrukturen von Energie Plus zu verankern und die halt sich ein Umfeld aufgebaut hat von Firmen, von Kulturangeboten, von Sportstrukturen und so weiter, dadurch halt auch rekrutierungsmäßig Zugriff hat auf immer neue Generationen gewaltbereiter junger Männer, die dann politisiert, organisiert werden. Und das ist tatsächlich eine Szene mit einer gewissen Stärke und über die Jahre mittlerweile halt auch einer gesellschaftlichen Verankerung.
Viele Geflüchtete, die in Cottbus von rassistischer Bedrohung betroffen sind, berichten gleichzeitig, dass sie dennoch lieber in Cottbus leben als in anderen brandenburgischen Städten.
Cottbus hat so zwei Seiten. Also einerseits gibt es tatsächlich diese Nazi-Strukturen, es gibt diesen wutbürgerlichen, rassistischen Mob und das ist für viele Menschen auch belastend. Andererseits bietet die Stadt halt auch Nischen, Möglichkeiten, Strukturen, die es weithin nicht gibt. Und also bis vor kurzem war Cottbus zum Beispiel auch durchaus eine Adresse für Flüchtlinge aus Sachsen, die aus Sachsen weggezogen sind, versucht haben, aus Sachsen wegzukommen, wenn die umziehen konnten, wenn die das Bundesland wechseln konnten, dass man da nach Cottbus gezogen ist, weil also gerade halt aus Nordsachsen und so weiter, weil das halt die nächstgelegene große Stadt mit ja den positiven Aspekten, die eine große Stadt halt auch hat, war. So, und das ist halt auch immer noch da. Das macht die Situation auch so brisant letztendlich, weil es da zumindest auf Seiten der Rechten ganz klar auch um einen Kampf geht. Ja, irgendwie, und die tatsächlich in verschiedener Hinsicht sozusagen sehen, dass sie um ihre Stadt kämpfen, dass sie gegen den Zuzug kämpfen, dass sie gegen durchaus auch vor Ort ja lebende Linke kämpfen, gegen linke Projekte, die es vor Ort durchaus auch noch gibt.
In der so inszenierten Verteidigungsstellung formieren sich in Cottbus verschiedene rechte Gruppierungen. Während 2015 noch die NPD zahlreiche Kundgebungen angemeldet hat und sich zum Sprachrohr der rassistischen Stimmung machen konnte, hat sich inzwischen eine andere Gruppierung hervorgetan. Das Bündnis mit dem Namen Zukunft Heimat war es, das die große Demonstration am vorletzten Samstag angemeldet hat.
Zukunft Heimat hat seinen Ursprung in einem kleinen Dorf, ein bisschen nördlich von Cottbus, als die, ich glaube 2015, Flüchtlinge aufnehmen sollte oder eine Gemeinschaftsunterkunft errichtet werden sollte. Da hat sich eine Initiative gegründet und die da sind einige Leute noch, die das damals organisiert haben, aktiv. Die haben relativ schnell gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert, also die Diskurse, also ihre Anschlussfähigkeit, die da in den ländlicheren Bereich verloren haben sie dann Anfang letzten Jahres die Entscheidung getroffen, einen regionalen Schwerpunkt sich auszugucken und das war Cottbus. Und dann hatten sie so von, ich glaube im Mai beginnend, eine Serie von Demonstrationen und Veranstaltungen, die Richtung Bundestagswahl ausgerichtet waren, wo sie versucht haben, die Stimmung anzuheizen. Und das ist denen, würde ich jetzt mal sagen, nur bedingt gelungen. Also die Teilnehmerzahlen haben kontinuierlich abgenommen. Es war dann auch relativ deutlich, wer da auf die Straße geht. Das war typisch für Cottbus so eine Gemengelage aus verschiedenen Akteursgruppen, also angefangen von den Organisatoren von Zukunft Heimat, AfD, dann aber auch klar ersichtlich rechtsextreme Akteure wie die Identitären, wie alte Kameradschaftsstrukturen, Fußballhools, die da auf die Straße gegangen sind. Und das war eine Zahl von so ein paar hundert. Und dann nahm das ab nach der Bundestagswahl. Man hat so gemerkt, ihnen gehen so ein bisschen die Themen aus. Also sie waren auf der Suche nach einem Anlass. Und die Entwicklung dann Beginn 2018, also jetzt vor ein paar Wochen, haben dann den Anlass gebildet, um dann wirklich wieder sozusagen Anschluss zu finden an ein kritisch oder ein verunsichertes bürgerliches Milieu, was darin gipfelte, Sie hatten es ja schon gesagt, vorletzten Samstag, wo so 1.500 Leute auf die Straße gegangen sind.
Das Bündnis Zukunft Heimat wird unterstützt von dem bundesweit agierenden Bündnis 1%, das unter anderem von den Neurechten Götz Kubitschek und Jürgen Elsässer mitbetrieben wird. Auch die Identitären nehmen an den Demonstrationen von Zukunft Heimat teil. Auch Funktionäre der AfD sprechen auf diesen Kundgebungen. Dabei findet zusammen, was zusammen gehört, denn auch Neonazis aus dem Kameradschaftsmilieu und aus der Fanszene nehmen an diesen Demonstrationen teil. In dieser Situation haben nun der Oberbürgermeister von Cottbus und der brandenburgische Innenminister den Zuzugsstopp für Flüchtlinge für Cottbus verkündet. Sie sagen, dass sie damit die Situation beruhigen wollen, um die Probleme angehen zu können. Das ist ein fatales Signal, denn es gibt der rechten Mobilisierung recht. Das Problem wird bei den Geflüchteten gesehen.
Da gibt es so zwei Stränge. Also einerseits weicht halt Politik zurück. Dazu muss man sagen, halt bei den Bundestagswahlen ist in dieser Region die AfD die stärkste Partei geworden. was natürlich im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen 2019 die bürgerliche Politik mit Angst und Schrecken erfüllt. Und die Reaktion ist darauf dann, dass man sagt, okay, dann nehmen wir die Besorgnisse der Bürger ernst und versucht der AfD das Wasser abzugraben, indem man partiell die Forderungen der AfD-Wähler erfüllt.
Wenn es in Cottbus Gewalttaten gibt, die auch von Geflüchteten verübt werden, dann muss sachlich darüber berichtet werden. Und auch eine Zivilgesellschaft muss damit umgehen können. Insbesondere, wenn es dabei um ein verletztes Ehrgefühl geht, wie bei einer Messerstecherei vor 2 Wochen in Cottbus, steht dies einer emanzipatorischen Vorstellung von Gesellschaft entgegen. Dass aber die rechte Gewalt ein eigenständiges Problem ist, das klar benannt und konsequent bekämpft werden muss, zeigt die Analyse der Cottbuser Situation. Rechte Gewalt und rassistische Mobilisierung haben sich nicht erst in den letzten 2 Wochen entwickelt. Cottbus ist in den letzten Jahren ein Hotspot rechter Strukturen und Angriffe auf Geflüchtete gewesen. Die Rede von Konflikten zwischen Ausländern und Deutschen geht an diesem Problem vorbei. Und schließlich ist ein gesellschaftliches und städtisches Leben ohne permanente rassistische Bedrohung eine Voraussetzung dafür, dass ein Zusammenleben ohne Gewalt möglich ist. Wer dafür öffentlich einstehen möchte, der sei dazu aufgerufen, am kommenden Samstag nach Cottbus zu fahren. Dort wird ab 11 Uhr auf dem Altmarkt eine Demonstration beginnen, eine Demonstration, die unter dem Motto steht: Leben ohne Hass. Diese Demo ist von Menschen aus Syrien, Afghanistan, Libanon und Deutschland organisiert worden und sie wollen für ein friedliches Miteinander demonstrieren.
Wir schauen uns etwas, was 1920 nach Deutschland gelangte. Es war eines von vielen antisemitischen Pamphleten, die die junge Weimarer Republik nahezu überschwemmten. Die Rede ist von den Protokollen der Weisen von Zion. Sehr bald jedoch erreichten diese angeblichen Protokolle hohe Auflagen und einen immensen Erfolg.
Die erste Ausgabe ist von Gottfried zur Beek herausgegeben worden. Der war Gründer des Verbandes gegen die Überhebung des Judentums, also war ein politischer Antisemit. Und hat in seinem Verlag mehrere antisemitische Schriften herausgegeben und war eben auch politisch aktiv. Und ja, sein offizielles Ziel war zunächst erstmal, die Juden aus dem öffentlichen, politischen und rechtlichen Leben zurückzudrängen, ihnen ihre bürgerlichen Rechte wegzunehmen. Und dann gab es den Theodor Fritsch, den kann man eigentlich so ähnlich einschätzen. Der hatte dann, glaube ich, um 1922 seine erste Ausgabe der Protokolle herausgegeben. Beide Ausgaben waren wirklich riesige Erfolge. Es gab mehrere Auflagen in kürzester Zeit. Und was vielleicht noch jetzt wichtiger ist, dann ist der Alfred Rosenberg, der spätere Chefideologe der NSDAP, der hatte dann einen Kommentar zu den Protokollen veröffentlicht und dann auch die Protokolle selbst veröffentlicht. Und das ist dann eigentlich die wichtigste Ausgabe, weil die dann auch im Nationalsozialismus in dem Staatsverlag mehrfach wieder Neuauflagen erlebt hat. Und die Protokolle wurden dann zur Voraussetzung erklärt, dass man in der Hitlerjugend diese Protokolle liest. Sie wurden im Schulunterricht behandelt.
Das sagt Franziska Krah über die Protokolle der Weisen von Zion. Dass diese so einen immensen Erfolg hatten, das lag auch daran, dass man zu spät auf diese reagiert hat. Das jedenfalls urteilte der gegen jeden Antisemitismus anschreibende Journalist Benjamin Segel. Er meinte, man habe schlicht und ergreifend zu spät auf das Pamphlet reagiert.
Benjamin Segel war ein galizisch-jüdischer Journalist, der in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist und dann zum Studieren nach Lemberg gegangen ist, was heute Lwów ist. Und er hat sich eigentlich schon während des Studiums sehr viel mit jüdischer Geschichte, Kultur und Religion beschäftigt. Er selbst war auch sehr religiös. Und als er dann immer mal wieder nach Deutschland gekommen ist, am Anfang war der Grund, dass er nach Deutschland zum Studieren gegangen ist. Und er hat dann auch in Wien studiert und er ist halt ja auch in Westeuropa sehr viel umgezogen und hat dort den Antisemitismus in seiner westeuropäischen Form, sage ich jetzt mal, kennengelernt. Und 1920 lebte er gerade in Berlin und das ist genau das Jahr, in dem die Protokolle der Weisen von Zion erstmals in deutscher Sprache erschienen sind und ja relativ schnell großen Erfolg hatten in bestimmten Kreisen. Es war ja am Anfang auch noch nicht ganz klar, ob das Dokument ein authentisches Protokoll tatsächlich ist oder nicht. Und er beschreibt es auch in seinem Buch, über die Protokolle, wie er ja die Protokolle das erste Mal in der Auslage von einem Buchgeschäft gesehen hat, das dann gekauft hat. Und das war eben 1920, und zwei Jahre später wurde er dann vom Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, das war damals die größte jüdische Vereinigung in Deutschland und kann man vielleicht heute so ein bisschen vergleichen mit dem Zentralrat der Juden, also es wollte eine Vertretung sein für die jüdischen Bürgerinnen und Bürger im Deutschen Reich. Und dieser Zentralverein hat sich ganz allgemein sehr viel mit Antisemitismus beschäftigen müssen und dann den Benjamin Segel beauftragt, ja, so eine wissenschaftliche, kritische Arbeit über die Protokolle der Weisen von Zion zu schreiben.
Beinahe drei Jahre arbeitet der Journalist Benjamin Segel an der Entlarvung der Protokolle der Weisen von Zion, einem bis heute immer noch viel gelesenen antisemitischen Verschwörungsphantasma. Benjamin Segel hat 1924 dann eine Studie veröffentlicht, die bis heute aktuell geblieben ist.
Also normalerweise war es so, dass man sehr oft in der Zeit apologetische Schriften verfasst hat, also tatsächlich Schriften, in denen man auf die sogenannten Argumente oder die Behauptungen der Antisemiten eingegangen ist und dann versucht hat zu zeigen, dass die eben nicht stimmen. Also zum Beispiel der Vorwurf, dass Juden nicht arbeiten gehen können oder zur richtigen Arbeit nicht fähig sei. Dann haben sie eben angefangen mit dem Talmud. Also die Gegner dieser Behauptungen haben dann angefangen, den Talmud nach solchen Stellen abzusuchen und zu zeigen, dass es Teil des Judentums und der jüdischen Tradition ist, dass man arbeitet und in welchen Bereichen Juden in der Geschichte immer gearbeitet haben. Was Benjamin Segel in diesem Buch hier macht, ist genau das nicht. Also es gibt von ihm auch Aufsätze, in denen er so ähnlich argumentiert, aber in seiner Schrift über die Protokolle der Weisen von Zion versucht er eigentlich viel mehr herauszufinden, woher diese Schrift kommt, wer diese Schrift verfasst hat. Und einen ganz, ganz großen Teil des Buches nimmt ein Kapitel ein, wo er versucht aufzuzeigen, aus welchen verschiedenen Schriften ja abgeschrieben wurde für die Protokolle. Weil man weiß heute, dass ungefähr 40% dieses Pamphlets, was ja eigentlich nur 80 Seiten umfasst, aus einem anderen Buch stammen, nämlich aus einer antinapoleonischen Schrift von Maurice Joly. Das sind die Dialoge in der Unterwelt. Das ist so ein fiktives Gespräch zwischen Machiavelli und Montesquieu. Und 40% eben diese Schrift, die überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun hat, sind abgeschrieben worden und für die Protokolle der Weisen von Zion verwendet worden. Dann gibt es noch einen Auszug aus einem Roman, so ein Hintertreppenroman, Biarritz heißt der. In dem gibt es so eine Friedhofsszene auf dem jüdischen Friedhof in Prag und dort gibt es so ein Gespräch zwischen zwei Menschen und da geht es auch um die Vorstellung, dass Juden geheime Pläne schmieden, um die Welt sich zu unterwerfen. Und aus diesem Teil des Romans wurde eben auch abgeschrieben. Und das war damals, als Segel mit seiner Arbeit angefangen hat, so um 1922 schon bekannt. Da gab es schon zwei Broschüren zu dem Thema und auch Zeitungsartikel, in denen darauf hingewiesen wurde, dass die Protokolle eben abgeschrieben wurden. Und das ist ja schon ein Beweis dafür, dass sie eben nicht auf tatsächlichen Gesprächen zwischen den sogenannten Weisen von Zion zurückzuführen sind. Und Segel versucht eben diese Stellen herauszufiltern und aufzuzeigen, wie diese dann in die Protokolle übernommen wurden.
Benjamin Segel schrieb 1924 nicht nur Informatives über die Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte der Protokolle der Weisen von Zion. Nein, er weist gleichfalls nach, aus welchen Quellen dessen Urheber schöpften, um den vermeintlichen Plan einer jüdischen Weltverschwörung zu spinnen.
Er vermutet, dass es irgendwelche Auftragsgeber gab, diese Auftragsgeber aus reaktionären russischen Kreisen kamen, die um 1900 versucht haben, mit dieser Schrift den Zaren Nikolaus II. Irgendwie so zu beeinflussen, dass er antiliberale Politik betreibt. Und deswegen findet man in den Protokollen auch ganz viele Stellen, in denen der Liberalismus ja verhöhnt wird und als Mittel zum Zweck der jüdischen Welteroberung bezeichnet wird. Darüber gibt es so ein paar Ausführungen von Benjamin Segel. Dann gibt es eben auch Vermutungen darüber, ja, ob denn der Zar diese Schrift überhaupt bekommen hat. Und letztlich spielt es dann gar nicht mehr so eine große Rolle, weil also diese Schrift hat diesen Zweck auf jeden Fall nicht erfüllt. Sie wurde aber ganz schnell von russischen Antisemiten aufgegriffen und ja mehrfach publiziert und auch leicht abgeändert. Also um 1917 erst erschien dann eine neue russische Ausgabe der Protokolle und da wurde dann erstmals behauptet, dass diese Protokolle im Zuge der ersten Versammlung der Zionisten, also dem Basler Zionistenkongress, entstanden sind oder aufgenommen wurden. Und da wurde erstmals die Verbindung hergestellt zwischen den Protokollen der Weißen von Zion und den politischen Zionisten.
Franziska Krah wird das Buch am heutigen Donnerstag in Halle vorstellen, 18 Uhr im Melanchthonianum.
Das waren soweit die Antifa-News, die ihr wie immer nachhören könnt auf der Homepage von Radio Korax unter radiokorax.de. Damit verabschiede ich mich aus den Antifa-News. Bis zum nächsten Donnerstag.